man kann sich einfach wirklich auch selber gutes Gewissen machen, dass man sagt, ich muss nicht 24/7 ständig immer Nachrichten kommen. Ich kann auch mal einfach einen Abend sagen, so, ich will das jetzt nicht mehr. Ich will einen schönen Spielfilm gucken oder einen spannenden Spielfilm. Das ist nicht schlimm. Die Welt dreht sich weiter, so oder so. Mhm. Im Zweifelsfall besser so als so. Aber ich darf auch mal raus aus der Nummer. Das heißt nicht, dass man sich nicht für die Nachrichten interessiert, für die Hamburg-Nachrichten, für die Weltnachrichten. Man interessiert sich natürlich trotzdem dafür, weil es uns alle betrifft. Aber man darf da auch mal raus.
Ja.
So wie man halt auch Urlaub macht. Dass man sagt, ich muss jetzt auch nicht jeden Tag in die Tretmühle, die kommen auch mal zwei Wochen ohne mich aus. So ist es auch mit Nachrichten.
Herzlich willkommen bei Hamburg, was willst du wissen? Wir sprechen mit Menschen aus der Stadt Hamburg darüber, was sie gelernt haben, wie sie gelernt haben, darüber, was sie lernen möchten und auch irgendwann mal gern gelernt hätten. Dabei lernen wir dann hoffentlich auch etwas von ihnen. Mein Name ist Christian Friedrich und mein Gast heute kennen viele nur von seiner Stimme aus dem Radio. Für andere ist er regelmäßig ein Anker in der Tagesplanung, wenn es darum geht, Nachrichten in und aus Hamburg einzuordnen. Er moderiert Guten Morgen Hamburg auf 90,3 und das Hamburg-Journal im NDR. Hamburg, das ist heute Ulf Ansorge. Herzlich willkommen, Ulf.
Dankeschön, Christian. Schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du uns besuchst an einem der wärmeren Tage des Jahres. Wir haben uns den kühlsten Raum ausgesucht.
30 heute. Grad, ja.
30 Grad wird es,
ohne Klimaanlage, direkt mit großem Fenster. Ich freue mich sehr.
Du hältst durch. Der Hamburger Jung über 30 Grad. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Mhm. Aber ich rechne uns ganz gute Chancen aus. Ich habe lange überlegt, womit ich im Gespräch einsteige, ehrlich gesagt. Mal Transparenzhinweis.
Na, da bin ich ja mal gespannt jetzt.
Und ich weiß gar nicht, wie oft dir die Frage schon gestellt wurde. Du bist ja sonst eher auf meiner Seite und das ja nun auch wirklich seit 30, 35 Jahren, je nachdem, wie man rechnet. Ich glaube, 88 hast du beim NDR angefangen.
Das stimmt, ja. 88 habe ich beim NDR angefangen.
Also eigentlich auf der fragenden Seite. Du ordnest Inhalte ein, du guckst, wie ziehe ich jetzt vielleicht meinen GesprächspartnerInnen irgendwie nochmal das eine oder andere aus der Nase, was sie eigentlich nicht verraten wollen. Und hakst dann irgendwann auch mal nach, wenn es sein muss und bist da drin ja Vollprofi. Soweit ich das beurteilen kann.
Vielen herzlichen Dank. Also so, das hört man gerne, ja.
Wir haben ja schon auf dem Flur den einen oder anderen Fangirl- und Fanboy-Moment hast du heute ja hier auch bei uns schon hinter dir. Und gleichzeitig, du wirkst immer so professionell bei allem, was du tust. Das gehört ja irgendwie auch dazu. Und ich habe mich gefragt, ob du irgendwann auch mal, Stichwort Lernen, unbeholfener Anfänger in letzter Zeit warst. Hast du irgendwann mal in letzter Zeit was angefangen, wo du überhaupt keinen Plan hattest und dir das irgendwie aneignen musstest?
Tatsächlich, die Situation, in der wir uns jetzt befinden, ich mache nämlich wirklich ganz, ganz selten oder fast gar nicht gebe ich Interviews. Ja. Das erste Mal war tatsächlich im vergangenen Jahr auf dem roten Sofa bei Das. Aha. Da ist ein Gast ausgefallen und Hinak Baumgarten hat mich gefragt, ob ich kurzfristig einspringen kann am Sonntagnachmittag.
Ja.
Und ich wollte eigentlich nicht, weil ich einfach, man weiß ja nicht, was auf einen zukommt und was soll man antworten, blamiert man sich sonst irgendwas. Das war wirklich das erste Mal, dass ich eine Dreiviertelstunde in der Situation war, dass jemand mich fragt.
Hast du davor irgendwas Schiss, Angst? Warst du nervöser als sonst?
Also nachher nicht mehr, weil Hinak mir die Nervosität, sag ich mal, nicht Angst, aber dann doch sehr genommen hat. Ja. Und weil ich auch weiß, dass er mich nicht aufs Glatteis führt und das weiß ich ja bei dir auch. Und insofern war dann die Nervosität weg, aber ich habe das wirklich davor nie gemacht. Mhm. Und so lernt man immer wieder, jeden Tag dazu, finde ich auch super.
Aber du sitzt doch dann bestimmt auch, also ich stelle es mir so vor, du sitzt doch bestimmt auch da und fragst dich, Mensch, wo will er denn jetzt mit dem Gespräch irgendwie hin? Warum kommt nicht die Frage? Also ich hätte doch jetzt danach gebohrt, warum will er denn da hin, oder?
Genau, und das fand ich auch super, weil dann hatten sie auf einmal Einspieler und hatten das Archiv auch durchsucht nach irgendwelchen alten Sachen, die ich mal gemacht habe im Fernsehen. Und da war ich dann auch nicht drauf gefasst und dann ist es aber einfach so, dass man denkt, Gott, ja, was hast du einfach Spaß dran und dann mit dem Lachen kann man auch so manche Entgleisung der Vergangenheit vielleicht entschuldigen. Man war jung und brauchte das Geld und ähnliches. Das ist eine neue Erfahrung gewesen, hat mir aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich weiß aber jetzt auch, wie sich Leute fühlen, die eben sowas machen, die eben zu Interviews gehen und vielleicht aber keine Profis sind in der Branche. Für die ist das natürlich dann schon mal, dann weiß ich, warum so mancher Gast oder so kreideweiß wird im Studio. Mhm. Weil für die ist das natürlich richtig schlimm manchmal.
Wenn man täglich nicht irgendwie das Mikro vor der Nase hat, das rote Licht angeht.
Deswegen gibt es ja auch Kurse für Manager oder für Pressesprecher und sowas, wie man sich vor Kameras bewegt, wie man sich vor Mikrofonen äußert, weil die natürlich, für die ist das einfach neu.
Ja, du machst so Trainings, glaube ich, selber nicht, ne? Es gibt ja viele so in deiner Profession, die auch parallel noch sagen, ich versuche irgendwie Leute auch da durchzucoachen in so Mediensituationen.
Ich habe darüber mal nachgedacht. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie ich das machen sollte. Ich kann nicht gut Stoff vermitteln. Das habe ich als Schüler schon mitgekriegt. Ich wollte Nachhilfeunterricht geben, um mein Taschengeld aufzubessern. Und ich konnte den Stoff nicht an meine Nachhilfeschüler vermitteln, weil ich immer da saß und dachte, wieso verstehst du das jetzt nicht? Das ist doch so. Und ich bin pädagogisch einfach eine Null. Ich kann das nicht. Das wäre schön, aber ich geht's nicht.
Hast du trotzdem was, wenn dir jemand nervös wird vor dem Mikro? Also du willst den Leuten ja auch irgendwie da durchhelfen wahrscheinlich in vielen Momenten. Gibt es irgendwas, was du denen sagst, was so als goldene Regel fast immer funktioniert?
Also wenn man das merkt, dann kann man ruhig mal fragen, so sind sie nervös? Ja, natürlich. Und so, brauchen sie nicht und so. Wir sind ja wir wollen hier keinen in die Pfanne hauen. Wir sind auf ihrer Seite und so. Mit Gästen im NDR Hamburg Journal im Fernsehen machen wir ja, auch wenn die keine Profis sind, meistens Aufzeichnungen am Nachmittag, dass man denen dann sagen kann, wissen Sie was, wenn das irgendwie, wenn sie sich vergaloppieren, überhaupt gar nicht schlimm, haben sie keine Scheu zu sagen, oh, den Faden verloren, passiert in den besten Familien, machen wir einfach nochmal.
Ja, ja.
Und dann nimmt man schon so ein bisschen Druck daraus.
Dass es nicht so das One-Take-Ding sein muss.
Ja.
Du bist ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, ich meine, ich habe, glaube ich, noch ein Mysterium in deinem Wikipedia-Artikel. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, da kommen wir aber später zu, das ich gerne aufklären möchte.
Okay.
Aber wenn ich das richtig gesehen habe, wir haben an der gleichen Uni studiert, zu unterschiedlichen Zeiten.
In Lüneburg?
In Lüneburg,
nein,
genau.
Das wusste ich nicht.
Du hast Kulturwissenschaften studiert, ne?
Angewandte Kulturwissenschaften, genau. Das war aber damals noch nicht die Leuphana-Universität. Mhm. Die Universität war damals am Wilschenbrucher Weg in Lüneburg, wer sich da auskennt. Da warst du auch.
Da im Roten Feld.
Genau.
Ach so, die roten Backsteingebäude.
Das ist ja witzig, ja. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt jetzt da, weißt du das?
Ich glaube schon, aber ich war auch länger nicht mehr da. Es gibt ja das Zentralgebäude, das neue, und inzwischen nicht mehr ganz so neue, das ja wirklich spektakulär auf dem Campus steht.
Und was hast du da studiert?
Wirtschaftspsychologie und Politik, genau, aber auch im Wilschenbrucher Weg teilweise.
Das ist ja lustig.
Ich habe mich gefragt, es gibt ja so verschiedene Wege hin zu dem Feld vor der Kamera sozusagen. Also manche machen eine journalistische Ausbildung, manche kommen irgendwo den Weg so über den kulturwissenschaftlichen Pfad, andere nochmal ganz anders. Ob du manchmal oder vielleicht auch in der Vergangenheit vor 20, 25 Jahren vielleicht irgendwann gedacht hättest, ach Mensch, hätte ich mal, keine Ahnung, die Journalistenschule in, was ist es, München oder so besucht oder hätte ich mal das oder das noch gemacht, dann könnte ich jetzt XYZ machen. Hast du da so Momente gehabt, wo du denkst, Mensch, das war eigentlich genau der richtige Weg oder vielleicht auch so ein, hat man ja öfter mal. Man guckt in den Rückspiegel und denkt, hätte ich mal das gelernt oder hätte ich es mal so gemacht?
Also ich hätte natürlich ein Volontariat beim NDR machen können. Da hatte ich mich auch für beworben. Das hat aber nicht funktioniert. Mhm. Für alles andere, muss ich sagen, hat es dann aber auch nicht gereicht. Ich hatte einen Abischnitt von 3,3.
Kenn ich das Gefühl.
Ja, und da bleibt dann wenig. Damit kannst du dich eigentlich nicht bei solchen Schulen bewerben. Ich hatte mich, glaube ich, auch in München bei der Schule beworben. Das ist eine Journalistenschule.
Ja.
Und ich glaube, auch da kam weiter nichts oder nur eine Absage. Früher kam ja noch Absagen, heute kommt gar nichts, wenn ich mich so umhöre bei jüngeren Leuten. Und tatsächlich war es dann auch schon so, dass die Uni in Lüneburg die einzige war, die mich da ohne Numerus Clausus hingelassen hat.
Okay.
Und deswegen war es Lüneburg. Also insofern so die höheren Weihen hätte ich wahrscheinlich nicht.
Ja. Ich wollte das gar nicht so wertend fragen. Vielleicht habe ich das. Wenn, dann tut es mir leid. Ich meinte eher, gerade der journalistische Beruf ist ja einer der, wie soll ich sagen, nicht so geschützt ist wie viele andere. Ne? Also die Ärztin ist anders von der Profession her geschützt als ein Journalist oder ein Berater oder so.
Mhm.
Und entsprechend gibt es aber, und das finde ich dann wiederum schön, ja auch ganz vielfältige Wege, wie man irgendwie in dem Job dann landet und dadurch ja auch irgendwie so eine Deformation mitbringt.
Ich habe das auch gar nicht als wertend empfunden. Ich habe das nur gesagt, wie es war. Ich hätte natürlich gerne sowas gemacht, aber es bot sich halt nicht an, um das mal so zu sagen. Und ich bin im Nachhinein eigentlich sehr happy damit, wie das gelaufen ist. Nämlich einfach über ein zweiwöchiges Praktikum bei NDR 2 und dann bin ich einfach da geblieben. Und das funktioniert auch. Ja, ich habe weiter ein bisschen studiert und habe das aber dann tatsächlich auch abbrechen müssen, weil man mir sagte, also entweder steigst du jetzt hier voll ein oder wir sehen uns vielleicht in 2 Jahren wieder.
Aber dann wird neu gelost. Sozusagen.
Dann wird neu gelost. Ja. Und dann habe ich eine Nacht überlegt und dann habe ich mich exmatrikuliert.
Mhm.
Also das war, ich traue dem auch gar nicht nach. Es war auch eine tolle Zeit. Es war ein super Studium. Das hat mir viel gegeben. Es ist, wie es ist. Ne? Also ich hätte vieles machen können. Volontariat hätte mir gefallen, aber hat auch nicht sollen sein. So, da muss man. Und ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen. So.
Ja, total. Also deswegen, ich finde es ja auch beeindruckend, wie stetig das bei dir ist. Auch das positiv besetzt, finde ich. Ne? Also viele gerade, die so in deinem Berufsfeld sind, springen ja viel mehr von A nach B nach C und müssen das vielleicht auch. Und du hast es ja irgendwie geschafft, dir wirklich so dein Standbein hier auch aufzubauen und irgendwie mit dieser Zweiteilung Radio, Fernsehen, zumindest nach meiner Außenwahrnehmung. Es kann auch sein, dass ich da viele Kämpfe nicht wahrnehme.
Nee, gar nicht. Also ich habe ja damals bei NDR 2 schon Radio gemacht und dann auch eine Fernsehshow beim NDR Fernsehen gemacht. Bin dann ja aber tatsächlich, weil ich das einfach auch nochmal wollte, bin ich ja dann zum Privatradio gegangen, zu Radio Hamburg und zu Sat.1 und zu Klassikradio. Ja. Einfach, weil ich neugierig war. Und weil ich das eben auch mal ausprobieren wollte, aber auch da relativ stetig, hast du recht, bei Sat.1 war ich 15, 16 Jahre oder so, also auch schon eine lange Zeit. Das lief eigentlich sehr, sehr gut bei NDR 2 und ich hatte aber einfach das Gefühl, so ich war gerade dann 30 geworden, dachte ich, Mensch, ja, aber du kannst natürlich jetzt auch noch 35 Jahre hier einfach sitzen bleiben, aber guck doch mal. Und das deswegen, wenn man da zu viel unterschiedliche Sachen macht, dann wirkt es ja auch wieder ein bisschen komisch. Ist man so ein bisschen wie ein Wanderzirkus.
Naja.
Und alle sagen, ach Gott, da kommt der schon wieder. Nee, der war schon mal hier, schick ihn mal dahin und so.
Dann hat man alle Sender und alle Formate durch irgendwann.
Was wird auch nicht schlecht, das will ich auch gar nicht werden.
Danach macht man dann das Medientraining für die.
Ja, genau. Und ich bin auch ganz froh, ich war natürlich, als ich jung war, habe ich immer gedacht, Mensch, der und die so berühmt und so viel Erfolg und eine eigene Samstagabendshow und so. Wieso fällt mir das eigentlich nicht so zu und wieso kann ich das nicht? Im Nachhinein muss ich sagen, auch da dieses Stetige, ich mache den Job jetzt, wie du sagst, seit 35 Jahren und ich habe auch ganz viele Leute plötzlich wieder verschwinden sehen, wo ich gar nicht weiß, was die heute machen, wo ich denke so, ja, eigentlich ganz gut so, wie es gelaufen ist.
Ja, hast du was von der dann doch nicht so großen Wechselhaftigkeit, aber du hast ja gerade gesagt, du warst beim Klassikradio, Sat.1, also hast auch mal in die Privaten, die ja auch, glaube ich, in der Zeit, wo du da warst, nochmal sich sehr viel stärker, glaube ich auch, zumindest von meiner schauenden Wahrnehmung unterschieden haben oder hörenden Wahrnehmung unterschieden haben von dem, was so öffentlich-rechtlich irgendwie passiert. Hast du da was rübergerettet auf der Reise? Also wo du weißt, das habe ich irgendwie bei Sat.1, den Kniff habe ich da irgendwie mitgekriegt oder die Art und Weise, über ein Programm nachzudenken und das hilft mir noch ab und zu?
Also das stimmt schon. Ich habe vor allen Dingen gelernt, dass auch eben bei Privatsendern sehr, sehr saubere, tolle Arbeit geleistet wird. Und dass da eben auch super Kollegen und Kolleginnen sitzen, die da einen tollen Job machen. Der Fokus beim Privatfernsehen lag damals so ein bisschen mehr darauf, was catcht die Leute so, wie ziehen wir sie rein? Das machen wir inzwischen beim NDR genauso. Also da hat man sich dann auch so ein bisschen angenähert bei allen journalistischen Sorgfaltspflichten, die man hat, die aber auch bei Privatsendern ja eingehalten werden.
Ja, ich glaube, da war so, zumindest in meiner Wahrnehmung, traurigerweise 9/11 so ein Moment. Ne? Also ich weiß noch, das war ja so der Tag, an dem alle irgendwie vorm Fernseher klebten. Internet war noch nicht so richtig. Und viele sind, glaube ich, bei RTL, ich glaube, bei Peter Klöppel damals hängen geblieben und haben damals, glaube ich, auch so das erste Mal so richtig wahrgenommen, okay, Private machen auch journalistisch gut aufbereitete und eng begleitete Formate.
Ja, Peter Klöppel ist natürlich auch eine Erscheinung. Der hat ja also über auch Jahrzehnte einen super Job da gemacht und war natürlich irgendwie der nach Hajo Friedrichs beim NDR war ja eigentlich so der News-Anchor schlechthin, der das wirklich so wie eines der großen amerikanischen Vorbilder eigentlich gemacht hat. Also der war ja super. Und das stimmt schon, da sind die Leute einfach hängen geblieben und haben auch gesehen, also die machen das auch, genau. Ja.
Du hast es mir auf einer anderen Ebene in der Vorbereitung auch gar nicht so leicht gemacht. Ich traue mich mal die Frage zu stellen, weil es ist so, dass wir meistens Gäste hier haben und wir die wirklich gut recherchieren können. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt ein Wikipedia-Mysterium, das will ich gleich mal aufklären.
Da, erzählst du mir was Neues?
Fang mal mit dem an.
Der Eintrag ist nicht von mir, muss ich dazu sagen. Ich habe keinen Wikipedia-Eintrag selber gemacht.
Das wär auch unethisch.
Eben.
Nein, aber die, was ich fragen wollte, und ich habe dazu nichts gefunden und aus so einer, wie soll ich sagen, ich habe im Freundeskreis viele Fans, die unter anderem Harpe Kerkeling sehr gerne schauen und hören. Weißt du schon, worauf ich hinaus will?
Ja.
In deinem Wikipedia-Artikel steht, du hättest eine Gastrolle oder irgendwas, ich weiß nicht genau mehr, wie es formuliert ist, Gastrolle, Komparsenrolle bei Willi und die Windsors.
Willi und die Windsors, genau.
Welche Rolle war denn das? Ich habe es nicht rausgekriegt. Ich habe aber auch den Film nicht nochmal geguckt. Ich habe erst überlegt, Mensch, machst du den Filmabend und suchst mal, ob du den findest.
Also es ist eine winzige Rolle. Ich spiele tatsächlich einen Nachrichtensprecher.
Aha.
Ich habe damals in Hannover, haben wir das gedreht beim NDR. Ich spiele den Nachrichtensprecher, der diese Nachricht verkündet, dass das Königshaus in Großbritannien abgesetzt worden ist. Und diese Nachricht verkünde ich eben mit einem gebotenen Pathos. Und das ist wirklich kaum zu sehen. Also du siehst das, glaube ich, 20 Sekunden. Okay. Da sitzt jemand vorm Fernseher und der Fernseher läuft und ich sitze dann da. Es hat aber ein Freund von mir, im letzten Jahr lief das irgendwo als Wiederholung.
Ja.
Und der schickte mir sofort eine WhatsApp. Da wusste ich gar nicht, hast du da mitgemacht? Das ist ja auch, wann war das?
96,
ja. Ja. Das kam so, weil H.P. Kerkeling den Grand Prix gesehen hatte 1996. Ja. Den habe ich kommentiert.
Den habe ich in der Vorbereitung geguckt, ja. So als Hintergrundrauschen. Sehr schöner Kommentar.
Genau. Und das fand er auch. Und dann hat er mich auf irgendeinem Weg kontaktiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, weil Handy kannst ja... Doch, ich hatte auch schon ein Handy damals. Weiß ich gar nicht mehr. Und dann hat er gesagt, kannst du das bitte bei mir machen? Das fand ich so toll. Und dann ist aber leider aus der weiteren Zusammenarbeit nichts geworden. Aber das kann ja noch...
Kann ja noch kommen.
Wir sind ja noch jung, eben.
Ja, eben. Du bist einer der wenigen in deiner Profession, die, glaube ich, auch mal so den kleinen Zeper in den See LinkedIn reingesteckt haben.
Ja.
Wo man ja nach Jobs auch suchen kann. Und du hast, glaube ich, so mit einem Augenzwinkern gesagt, ich hätte total Lust mal auf ein Hörspiel.
Das stimmt. Steht das da drin?
Ja, das steht da noch drin. Ich dachte mir, so du bist ja, also... Weißt du, glaube ich, auch selber, du bist jetzt niemand, über den man einen Haufen private Infos irgendwie im Netz verteilt findet. Da hast du irgendwie eine interessante Disziplin auch irgendwie. Aber ich dachte mir, das ist so ein Detail, das ist so ein kleiner Einblick in Ulf Ansorge, was würde ich da gerne mal machen?
Wusste ich gar nicht, dass ich das da mal reingeschaut habe. Ja, das würde ich total gerne mal machen. Ja. Das würde ich, ich bin ja aufgewachsen mit den ersten großen Kinderhörspielen, die es so gab auf den Europa-Schallplatten, die ja aus Hamburg kamen und Quickborn kamen, damals bei dem Label. Und ich bin ein großer Fan dieser Hörspiele gewesen. Ich bin mit Hans Page als Stimme aufgewachsen und mit vielen anderen großen Schauspielern, die das gemacht haben. Und ich bin natürlich kein großer Schauspieler, aber das ist wirklich was, wo ich gerne mal denke, ich würde gerne so als Erzähler von Kindergeschichten, würde ich da gerne mitmachen, weil ich das nach wie vor ein tolles Medium finde, fand ich immer. Eine Zeit lang war das so ein bisschen aus dem Fokus verschwunden und jetzt ist ja Hörspiel auch wieder ganz, ganz groß. Auch ARD Sounds mit vielen Hörspielen.
Sachen, auch wirklich viele gute,
Also insofern, das ist ja wieder ganz, ganz groß und viele hören das jetzt eben auch als Podcast oder im Auto oder wie auch immer. Und das wäre ein großer Wunsch. Also wenn das jemand hört, also das würde ich total gerne mal machen.
Hast du was konkret im Kopf oder irgendwas, was du so aus Kindheit erinnerst, was mal vielleicht eine Neuaufnahme oder irgendwas in der Art verdienen würde? Oder?
Also Neuaufnahmen werden ja von vielen Serien aus der Zeit immer noch gemacht. Also wenn es die drei Fragezeichen sind, auf die du anspielst, das läuft ja nach wie vor mit den gleichen Schauspielern auch. Also von den Hörspielen, die kann man ja alle immer noch hören, braucht man ja nun gar keine Neuauflagen mehr zu machen. Die waren ja alle fantastisch, auch mit der klassischen Musik, was ich übrigens auch toll fand damals, dass man Kinder auf diese Weise an klassische Musik ranbrachte. Also da würde ich mich überraschen lassen. Ein Freund von mir wollte mal ein Hörspiel produzieren für die Cap San Diego. Das hat dann nicht geklappt wegen der Finanzierung. Aber da hatten wir schon Teile eingesprochen. Also da gibt's so viele Sachen, die da in der Mache sind, die Menschen auch produzieren und die tolle Ideen haben. Die Ideen habe ich nicht, aber ich würde es dann einfach gerne ausführen.
Du stehst zur Verfügung. Mhm. Alles klar. Kommt auch in die Shownotes.
Man kann mich buchen. Ja.
Genau. Open to work. Wir wollen ja auch, und du hast dir ein paar schöne Angebote rausgesucht, über Lernangebote, Online-Kurse von der Hamburg Open Online University sprechen, die ja so als Zusammenschluss der Hamburger Hochschulen der Allgemeinheit auch zur Verfügung gestellt werden, um irgendwie so ein Stück weit Zugang zu so gesicherten Wissen, Fakten, auch da kommen wir heute noch drauf, einfach um das den Leuten zur Verfügung zu stellen. Und du hast dir, ich finde, eine schöne Bandbreite auch ausgesucht von Sachen, über die wir heute sprechen können.
Okay.
Ich fange mal an mit dem, was am nächsten an deiner Profession ist, nämlich dem Lernangebot News-Life-Balance. Also wo es darum geht, wie Menschen in so Zeiten der multiplen Krise, wie es dann ja oft genannt wird, man vielleicht auch im Sinne der eigenen Psychohygiene so ein bisschen dosiert, wie viele Nachrichten nehme ich auf oder zu welcher Tageszeit nehme ich die auf?
Wie viel kann ich noch ertragen? Wie lange kann ich es hören? Das ist ja ein Phänomen heutzutage. Das ist ja in meiner Kindheit, Jugend nicht so gewesen, weil es da einfach gar nicht so viele Kanäle gab. Mhm. Heute wirst du ja von morgens bis abends über Internet, YouTube, Insta, alle möglichen Kanäle mit Nachrichten versorgt. Es gibt viel mehr Fernsehsender und das ist bei vielen das Gefühl, dass sie sagen, so, ich kann das heute Abend nicht mehr.
Weil früher ja viel mehr Präselektion stattfand. Ne? Also es gab nur die eine, also ich
auch das.
Verballhorn das mal, es gab nur die eine Tagesshow oder die eine, so in den 90ern bin ich auch mit groß geworden, so noch die drei Sender. Also es gab schon mehr, aber nicht alle hatten die. Man hatte gar nicht die Möglichkeit, sich so 24/7 irgendwie mit Nachrichten zu versorgen.
Es waren manche Sachen, die in der Tagesschau eine Minute waren, die heute über mehrere Sender den ganzen Tag und noch die ganze Nacht ausgewalzt werden und am nächsten Tag dann ein Sequel, so was wird da draus, was sagen die Verwandten, was weiß ich. Und das war früher ja nicht so. Das war dann, früher war das eine Meldung und dann war die auch wieder weg.
Ja, ich habe mich gefragt, als du das Angebot schicktest, hat mich gefreut, dass das dir ins Auge gesprungen ist, weil du als jemand, der irgendwie täglich Medien macht, ja auch, ich glaube, in dieser alten Welt hätte ich dir noch eine viel größere Verantwortung zugeschrieben. Ne? Also früher wärst du ja sozusagen mein Tor zur Welt gewesen mit dem Hamburg-Journal oder mit vergleichbaren Formaten Tagesschau, Heute-Journal, die es da so gab. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, wie du als Medienmachender, als Journalist, der dann eben auch vor der Kamera steht und ja auch mitentscheidet, nehme ich mal an, so stelle ich es mir irgendwie vor, was senden wir jetzt, wem räumen wir wie viel Platz ein, welches Thema kriegt wie viel Platz, womit fangen wir an? Da ja auch eine Verantwortung wahrscheinlich hast und auch spürst, oder?
Ja, das ist wirklich eine Verantwortung, weil wir natürlich einmal eben auch die Nachrichten erstmal einordnen. Wir haben natürlich auch immer dieses mindestens zwei Quellen-Prinzip und wir recherchieren ja auch selber. Wir ordnen das dann ein. Das ist immer die Frage, wie viel Raum bekommt das Thema, machen wir daraus eine Meldung, machen wir daraus einen Nachrichtenfilm oder einen ganzen Beitrag und sowas. Da muss man halt immer gucken mit der Redaktion zusammen, wie wichtig scheint das zu sein. Es ist ja aber so, dass diese Verantwortung eben, wie du sagst, nicht mehr so hoch ist, weil die Leute ja Informationen sich von überall herziehen. Ob das nun immer richtige Informationen sind oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es gibt sie ja überall. Oder es gibt auch Desinformationen aus allen möglichen Kanälen. Auch das gibt es ja alles. Da muss man den Leuten, natürlich, das ist ein anderes Thema. Jetzt muss man den Leuten irgendwie auch, da muss man Kindern schon beibringen, so wie unterscheide ich Informationen von einfach nur Meinung oder sowas. Das ist ja heute nicht mehr so ganz klar. Aber es ist eben so, dass die Leute so von Informationen überrollt werden, dass sie manchmal einfach abends abschalten wollen. Und das ist dann auch die Flucht in Netflix oder Prime oder sonst irgendwas. Ich kann auch nicht rund um die Uhr Nachrichten hören und verarbeiten. Und habe dann auch manchmal das Gefühl, so am Wochenende, es wäre ganz schön, wenn ich jetzt mal zwei Tage mal nicht Ukraine und Iran und all diese schlimmen Sachen, die auf der Welt passieren, hören und sehen muss. Ich nehme mich da nicht aus. Das ist ein Gefühl, wie der Name auch sagt, so News-Life-Balance, so wie viel kann ich jetzt noch oder macht mich das sonst einfach verrückt irgendwann?
Das Lernangebot ist ja zweigeteilt. Einmal in Medienmachenden, in JournalistInnen, auch mit verschiedenen Lernzielen. Also JournalistInnen werden, glaube ich, ein Stück weit sensibilisiert erstmal für das Thema, wenn sie es noch nicht sind. Du hast es schon angesprochen, das Life-Balance als Stichwort. Hast du Methoden mit so deiner eigenen, im Lernangebot heißt es ja Nachrichtenmüdigkeit als Konzept, also so eine Ausgelaugtheit habe ich es für mich übersetzt, damit irgendwie für dich umzugehen? Also
ja, man kann sich einfach wirklich auch selber gutes Gewissen machen, dass man sagt, ich muss nicht 24/7 ständig immer Nachrichten kommen. Ich kann auch mal einfach einen Abend sagen, so, ich will das jetzt nicht mehr. Ich will einen schönen Spielfilm gucken oder einen spannenden Spielfilm. Das ist nicht schlimm. Die Welt dreht sich weiter, so oder so. Im Zweifelsfall besser so als so. Aber ich darf auch mal raus aus der Nummer. Das heißt nicht, dass man sich nicht für die Nachrichten interessiert, für die Hamburg-Nachrichten, für die Weltnachrichten. Man interessiert sich natürlich trotzdem dafür, weil es uns alle betrifft, aber man darf da auch mal raus.
Ja.
So wie man halt auch Urlaub macht, dass man sagt, ich muss jetzt auch nicht jeden Tag in die Tretmühle, die kommen auch mal zwei Wochen ohne mich aus. So ist es auch mit Nachrichten.
Das ist auch mal ein Experiment. Mal gucken. Genau. Mal gucken, welches Problem sich von selbst löst bei der Arbeit.
Ja, zum Beispiel, ja.
Ja. Ich habe mich auch gefragt und das, ich glaube, unter anderem nach meinem Gefühl, aber da habt ihr vielleicht auch bessere Zahlen und Eindrücke, das Hamburg-Journal ist ja wirklich auch sehr beliebt. Also es gibt ja viele Nachrichten über mehr oder weniger sterbenden Lokaljournalismus. Und ich finde, das Hamburg-Journal ist da so ein Ding. Vielleicht auch, weil hier natürlich auch immer was los ist, was berichtenswert ist. Aber ich habe in Vorbereitung jetzt gerade auf unser Gespräch auch nochmal ein bisschen bewusster, glaube ich, ein, zwei Ausgaben geschaut und musste grinsen, weil du es ja wirklich auch in deiner Professionalität schaffst, von einem ernsten Thema Budgets im Senat oder Auswirkungen von Krieg und Verfolgung oder was auch immer es ist, umzuschwenken zu so einem vermeintlich banalen Thema, wie auf der Alsterwiese zu viele Gänse. Mensch, was ist denn da los?
Das ist das Leben.
Und du machst das aber mit so einer, Nonchalance, die man dir, also Nonchalance ist falsch, aber mit so einer Abgeklärtheit, die ich dir auch sofort abnehme, dass dir das eine nicht viel unwichtiger ist als das andere, ohne damit irgendwas durch den Kakao ziehen zu wollen.
Nee, gar nicht.
Ist auch das vielleicht so ein Stück weit ein Geheimnis davon?
Also erstmal, Lokaljournalismus ist wichtiger denn je insgesamt. Und alle Regionalprogramme des NDR laufen super in allen Bundesländern. Mhm. Nicht nur das Hamburg-Journal, aber eben auch das Hamburg-Journal. Und das liegt daran, dass die Menschen einfach interessiert daran sind, was passiert in meiner Stadt, vor meiner Haustür, in meinem Bundesland. Und das wird immer wichtiger. Also die großen Ereignisse weltweit natürlich auch, aber die Leute wollen natürlich wissen. Und das ist auch ein Problem eben, und deswegen darf man das nicht kleinreden. Wenn die Leute genervt sind von zu viel Dreck von Gänsen an der Alster, dann ist das ein Thema.
Das ist eine persönliche Betroffenheit.
Richtig, genau. Und das Leben ist genauso bunt wie das Hamburg-Journal. Mhm. Es gibt diese Themen, es gibt schreckliche Verkehrsunfälle, es gibt bunte Themen, es gibt Kulturthemen, und die kommen einfach auch mal direkt hintereinander. So ist das im Leben auch.
Ja. Ja.
Aber das ist wirklich erstaunlich. Wir, trotz aller anderen Medien, das NDR Hamburg-Journal, wie alle anderen NDR-Regionalprogramme auch, wie gesagt, das wird geguckt ohne Ende. Wir haben teilweise Einschaltquoten von 40-45%. Ein Tatort läuft richtig gut, wenn es 14% sind. Und weil die Leute einfach, wenn sie nach Hause kommen, schalten sie tatsächlich NDR Fernsehen eingucken, das rote Sofa und gucken das NDR Hamburg Journal und fühlen sich informiert.
Ja, so kenne ich das auch aus dem Umfeld. Und ich, wo du sagst Lokaljournalismus nicht nur in Hamburg, ist mir gleich eingefallen, Verwandtschaft auf der Insel Usedom. Und auch da immer so die Nachrichten rund um die Insel und Ostsee und so weiter. Das war immer Standardprogramm, das war eigentlich immer.
Das ist eben auch was eigentlich nur der NDR oder die Öffentlich-Rechtlichen leisten können, weil wir halt die Manpower und Womanpower dafür haben. Das können andere ja gar nicht so. Die versuchen das natürlich auch. Die machen auch einen sauberen Job, auch bei Sat.1, auch bei RTL. Aber das ist natürlich, wir haben Landesstudios überall. Und das ist genau das, was die Leute vom NDR auch erwarten. Wir wollen die Informationen auch direkt vor Ort. Da ist ein Studio, da fährt jemand raus und guckt, warum ist die Straße gesperrt. Ja. Oder da war ein Hubschrauber den ganzen Tag über Altona. Was war da los?
Oder wie entscheidet der Senat über das Budget? Und ich habe eine Wirksamkeit auch, weil ich merke, okay, mit der nächsten Wahl kann ich das auch viel direkter beeinflussen, als ob ich jetzt auf Bundesebene darüber gedacht habe.
Richtig.
Ist vielleicht ja dann auch ein Schlüssel für Nachrichtenmüdigkeit, oder? Um mal den Bogen zurückzukriegen zum News-Life-Balance-Thema. Wenn ich mir vorstelle, gerade, also du hast Themen genannt, Ukraine, Iran, da habe ich als Christian in Berlin wohnend inzwischen ja null Einfluss drauf, ganz egal, wie ich wähle und ob ich protestieren gehe oder nicht. Aber bei Gänsedreck auf der Alsterwiese, da kann ich vielleicht nochmal irgendwo anrufen und sagen, Mensch, hier muss doch was passieren.
Genau so ist das, und das wissen die Leute auch, dass sie zum Beispiel, ich will jetzt nicht dauernd Werbung für den NDR machen, aber ich muss das, die Leute wissen, dass sie uns über die App schreiben können, dass sie uns mailen können, dass sie uns anrufen können, und wir beantworten alles und wir gehen den Sachen dann auch nach. Und da beginnt ja der Einfluss, dass die Leute wissen, da kannst du die Leute anrufen beim NDR und die kümmern sich drum. Und das ist eben auch so Sachen, die Leute auch gesehen haben. Die sagen, ja, ich bin da auch vorbeigefahren. Ich habe auch gesehen, die Straße ist schon wieder gesperrt. Mhm. Was machen die da eigentlich? Und da hat man natürlich dann mehr Einfluss drauf. Und die Leute wissen auch, wir gehen dann los. Wir bearbeiten die Themen und wir fragen genau nach, was los ist. Und wir gegen Seite und so weiter und so fort.
Ja, eben. Wir hatten es ja eben schon als du hier angekommen bist. Also du bist dankenswerterweise hier in ein Gebäude der HAW in der Nähe vom Berliner Tor.
Mhm.
Und wir haben erstmal über die Baustelle gesprochen, die halt praktisch von hier aus in Sichtweite ist.
Das ist, glaube ich, die einzige Baustelle der Stadt, die wirklich selber unter Denkmalschutz steht. Ich glaube, diese Baustelle gibt es, ich weiß gar nicht, seit 16 Jahren, 15 Jahren gefühlt. Und auch darüber haben wir ja berichtet neulich vor ein paar Wochen.
Ja.
Weil viele Menschen das mittlerweile als völlig absurd empfinden. Ich sage immer, das sieht aus wie von Ferne wie so ein Termitenhügel irgendwie. Und keiner weiß ja auch, die Führung für Fußgänger und Radfahrer sowieso ist ja immer anders. Ich habe selber kaum hergefunden, obwohl ich kann das von hier aus sehen, da lang gekommen bin zu Fuß und ich musste aber hier. Und das sind natürlich Sachen, über die wir auch immer berichten, wo die Leute dann sagen, ja, genau so. Und dann fühlt man sich auch nicht so machtlos.
Du gehst doch dann aber auch mit anderem Blick durch deine Stadt, oder? Also du bist ja geborener Hamburger, du kennst hier wahrscheinlich jede Ecke und jeden Stein irgendwie.
Nee, gar nicht. Und das ist ja auch das Erstaunliche, das wird dir ja auch so gehen. Man kennt ja eben gar nicht alles. Wir haben neulich mal eine Serie gehabt von ein paar Jahren, wo wir alle 104 Stadtteile vorgestellt haben im Hamburg-Journal. Und das ist wirklich interessant, weil in den meisten tatsächlich bin ich noch nie gewesen. Mhm. Man kennt ja immer nur so die bestimmten Stadtteile. Aber das ist schon so. Ich gehe durch die Stadt und wenn mir irgendwas auffällt, dann sage ich auch Bescheid. Dann rufe ich Kollegen an oder schreibe Mails und sage so, pass mal auf, wäre das ein Thema, schlag das doch mal vor und so. Oder hier, wenn Burchardplatz, da Baustelle oder sonst irgendwas, die Anwohner total genervt haben, die sprechen mich ja dann auch an auf der Straße.
Da müsste man mal drüber reden.
Weil die mein Gesicht halt kennen und sagen, so, und erzählen Sie das den Leuten mal. Und das, na klar, geht man so durch die Stadt und denkt so, was ist da denn eigentlich los?
Bist du das Medium?
Das ist ja so toll, weißt du, dass wir dann so einen Beruf haben, wo du dann auch was machen kannst.
Ja.
Wo du nicht denkst, ja, wen rufe ich jetzt mal an, was mache ich denn? Sondern du sagst, so, das ist doch ein super Thema und dann kannst du dich drum kümmern.
Du hast dir im Kontrast auch noch ein ganz anderes Lernangebot rausgesucht, nämlich historische Klaviere.
Wundert dich, ne?
Nee, ich habe ja versucht, alles rauszukriegen, was ich kann. Und beim NDR, glaube ich, wo du kurz im Profil vorgestellt wirst, also das ist ja das Team Hamburg Journal, und da steht, du hast, ich glaube, Oboe gelernt und Klavier mit einer so klassischen Ausbildung. Als Nicht-Klavierspieler habe ich überhaupt keine Ahnung, was das heißt.
Ja, aber ich glaube, das heißt einfach Klavierunterricht, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich habe Klavierunterricht gehabt. Ich spiele aber heute noch Klavier.
Ja. Ja. Hast du auch ein altes? Oder
nein, ich habe kein altes. Ich verbringe ja mein Leben in Mietwohnungen. Mhm. Und daher habe ich einen elektronischen Miniflügel.
Damit du die Nachbarn nicht nervst, wenn du um 10 spielst.
Der hat richtig, also Klavierspieler wissen, das hat richtig Tastenanschlag. Ja. Also es ist kein E-Piano, hat richtig Tastenanschlag. Und man kann ihn aber leise drehen oder auch mit Kopfhörer spielen. Weil so ein Klavier wirklich sehr laut ist, wenn du in der Mietwohnung bist, und dann geht das halt nicht. Ja. Aber das habe ich nach wie vor.
Ein Bekannter von mir spielt Klavier und hat sich extra eine Wohnung am Friedhof gesucht, aber nicht in Hamburg, um möglichst wenig Leute zu stören mit seinem Spiel.
Und die auf dem Friedhof freuen sich vielleicht.
Ja, vielleicht.
Die da sind und ihre lieben Verwandten besuchen. Ja, nee, also das ist wirklich so. Du kannst es, aber dadurch funktioniert das eben ganz gut und ich liebe das nach wie vor.
Ja. Im Lernangebot wird ja so ein Stück weit versucht zu erklären, warum vielleicht auch ein Flügel aus dem 18. Jahrhundert ganz anders klingt und auch damals schon klang als heute.
Und da gibt es auch Klangbeispiele.
Ja, ne? Schon spannend.
Und das ist nämlich das Spannende. Ich habe mir das sonst mal hier in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe angeguckt, weil man natürlich das immer so hört, Klavierkonzerte und so weiter und so fort. Aber das klang eben vor 200 Jahren, vor 300 Jahren komplett anders.
Ja.
Es gab ja auch nicht immer Klaviere. Davor gab es Cembalo. Und das ist ja nun wieder was ganz anderes. Und das ist schon sehr, sehr interessant, wie die Klaviere sich so entwickelt haben. Hammerklavier. Und das klang eben alles ganz, ganz anders. Und es gibt ja auch so Aufnahmen mit historischen Instrumenten. Und das finde ich eben total spannend, dass man da richtig Klangbeispiele auch hat und sich anhören kann.
Ich war selber, ich glaube, das letzte Mal schon vor bestimmt 10, 12 Jahren im Museum für Kunst und Gewerbe, müsste mal wieder. Und da gibt es ja dann eben diese Ausstellung, durch die da auch geführt wird. Ich weiß nicht, ob du es noch vor Augen hast. Also man geht da praktisch durch die alten, ich glaube, Tasteninstrumente-Abteilung heißt es. Und es wird ja dann tatsächlich auch mit Klangbeispielen gearbeitet. Und ich habe das beim Durchgehen damals, weiß ich noch, bin ich da durchgegangen, habe null Bezug, ne? Also vielleicht, wenn man spielt,
aber trotzdem
noch
spannend.
Anders. Trotzdem spannend. Und ich habe mich schon gefragt, Mensch, wie klingen die Dinger denn? Und im Lernangebot kriegst du dann zumindest mal ein paar Beispiele.
Genau, weil man das im Museum nämlich ja nicht so in dem Sinne ausprobieren darf. Du darfst ja nicht sagen, kann ich mal kurz darauf spielen.
Dann fliegst du schon
raus. Und deswegen finde ich das nämlich ganz spannend, auch für Menschen, die sich eben nicht so mit Klavier beschäftigen, so wie du, dass man einfach sagt, wie klang das eigentlich früher? Weil tatsächlich so ein Klavierkonzert von Bach zu dessen Lebzeiten komplett anders klang. Da gibt es ja nicht nur das Klavier, das anders klang, oder ein Cembalo, sondern eben auch die Streichinstrumente, die klangen ja auch ganz anders. Also das ist schon eine ganz spannende Sache.
Bis hin, ich glaube, zum Tempo beim Dirigieren und überhaupt Takt. Ich glaube, es wird ganz unterschiedlich interpretiert und ich habe mal irgendwo mitgekriegt, kann es aber nicht mehr genau zuordnen, dass das auch jetzt sich jetzt schon unterscheidet. Es gibt ja so erste Aufnahmen so aus den 10er, 20er, 30er Jahren. Wenn man die mit heutigen vergleicht, dass man auch da schon wirklich ganz sortiert Unterschiede wahrnimmt.
Es gab ja so die Zeit in den 80ern, die große Zeit zum Beispiel von Herbert von Karajan und den Berliner Symphonikern, wo man aber Aufnahmen machte, die wirklich dann mit viel Hall, und das musste alles irgendwie so ein bisschen André Rieu-mäßig. Und das macht man heute gar nicht mehr. Also heute ist man mehr so auf dem kristallklaren Klang. Und das ist halt auch von Dirigent zu Dirigent unterschiedlich, wie schnell und wie langsam sowas dann dirigiert wird. Da gibt es völlig unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel, wenn ich an unseren Vorspann vom NDR Hamburg-Journal denke, Johannes Brahms, ich glaube, es ist die zweite Symphonie. Ja. Und das gibt es natürlich so in der Version, aber auch mal schneller oder auch mal langsamer, völlig unterschiedlich.
Du warst ja mal beim Klassikradio, du hast es eben schon kurz angedeutet.
Ja.
Und man merkt sofort, ne? Also ich muss ja nur ein, zwei Stichworte fallen lassen und du kannst sofort Bezüge herstellen und auch Sachen erklären. Hättest du auch sowas vielleicht auch nochmal Lust?
Ich wollte immer zu Klassikradio, habe das dann irgendwann auch geschafft, weil ich klassische Musik so liebe und weil ich zu der Zeit bei Sat.1 war und dann dachte, Mensch, dann könntest du doch nebenbei ein bisschen Radio bei Klassikradio machen. Ich habe das wirklich auch genossen. Ich glaube, ich habe das 2 oder 3 Jahre gemacht. Und weil ich eben klassische Musik genauso liebe wie Popmusik. Da gibt's ja überhaupt, also für mich gar keinen Unterschied. Ich bin aufgewachsen mit Popmusik, weil ich wusste jede Chartposition, ich wusste alles und so. Aber ich bin eben auch aufgewachsen mit klassischer Musik. Ja. Und deswegen liebe ich beides. Also fand ich beides immer toll.
Wo hat denn das angefangen bei dir? Ist das ein Elternhausding gewesen? Ja, oder gab's den einen Musiklehrer?
Beides. Also ich bin in einem, würde man sagen, gutbürgerlichen Elternhaus aufgewachsen. Ja. Meine Eltern sind beide Lehrer gewesen und da aus dem Hintergrund gab es schon viel klassische Musik zu Hause. Und ich habe dann, ich bin ja in Hamburg dann aufs Albert-Schweitzer-Gymnasium gegangen. Das war eine Musikschule wirklich und da wollte ich auch extra hin. Ich bin dann in der 7. Klasse hin, weil ich meinen Eltern gesagt habe, ich möchte auf dieses Musikgymnasium, habe die Schule dann gewechselt. Und musste deswegen auch noch zum Klavier die Oboe dazu lernen, weil man ein Orchesterinstrument lernen musste. Und ich habe dann in Orchestern gespielt und in Chören gesungen und all diese Dinge. Und da gab es ganz, ganz fantastische Musiklehrer, die, mit denen haben wir Partituren gelesen und sowas kann ich alles. Durch die Schule. Das war wirklich fantastisch.
Siehst du, ich bin bei blauen, grünen und roten Noten in der Musikschule hängen geblieben.
Das ist auch völlig in Ordnung.
Und der Blockflöte.
Das ist völlig in Ordnung. Die Hauptsache ist, man mag Musik und man hört gerne Musik. Man muss da nicht viel drüber wissen. Es ist, wenn man sich dafür interessiert, schön viel darüber zu wissen, muss man aber nicht. Musik ist nicht dafür da, dass man sich damit auskennt. Man muss sie einfach nur hören und schön finden.
Hast du einen Lieblingskomponisten, Komponistin oder ein Lieblingsorchester, wenn Leute sagen, ach, ich hätte eigentlich mal Lust, irgendwie den Weg zur Klassik zu finden, wo du sagen würdest, das ist ein guter Entry-Level?
Ich bin ja großer Fan von Tschaikowski, von Dvorak. Ich bin ehrlich gesagt so ein Typ Gassenhauer der Klassik. Ich höre mir auch mal Werke an, die jetzt nicht so populär sind und so, aber ich liebe halt wirklich diese Sachen, 9. Symphonie von Dvorak aus der Neuen Welt, 6. Symphonie, Pathetik von Tschaikowski. Das sind natürlich die Schlager der klassischen Musik. Mhm. Aber zu Recht, weil es wirklich tolle Werke sind und
Einkommen ja auch spannend, ne?
Ja, dann, natürlich.
Also man hat vielleicht einen Wiedererkennungswert bei manchen Teilen.
Wo man
Teilen.
Dann wirklich auch denkt, ach, das kenne ich doch von woanders her, weil viele in der Popmusik da ganze Teile draus übernommen haben.
Fußballfans erkennen die Champions League-Hymne irgendwann.
Genau. Zum Beispiel, ja.
Du hast mir ja schon den Gefallen getan, ein Mysterium aufzumachen und es hängt mit einem Lernangebot zusammen, das du dir auch noch ausgesucht hast, nämlich innovatives Filmemachen. Das ist ein Angebot von der Hochschule für Bildende Künste hier in Hamburg und ich lese mal eine Zielformulierung des Angebots vor, nämlich die Förderung des Nachdenkens und Ideenaustausches über Gegenwart und Zukunft von audiovisuellen Medien über die tradierten Film- und Fernsehstrukturen hinaus. Ich hatte ehrlich gesagt sofort die Harpe Kerkeling-Assoziation.
gut, das ist ja noch nicht so sehr.
Ich weiß gar nicht, ob das gemeint ist.
Nein, das ist, glaube ich, ja nicht so sehr experimentelles Film gewesen. Nein, ich finde das gut, dass man, weil es gibt ja, ich war jetzt gerade wieder in der FC Gundlach-Ausstellung in dem Bucerius Kunstforum am letzten Sonntag, weil es eben einfach eben solche Möglichkeiten gibt, die Kamera auf etwas zu richten. Das ist ja total erstaunlich. Es gibt Fotos, wo du denkst, boah, und da wärst du selber nie drauf gekommen, weil du vielleicht gedacht hättest, der Zweig davor stört und hättest ihn weggenommen. Aber das ist dann vielleicht das, was es ausmacht.
Braucht es dann, ja.
Und das ist eben ganz spannend, wenn man über sowas mal nachdenkt. Wie kann man andere Sichtweisen auch für Film entdecken? Wie kann man vielleicht Dinge anders filmen? Das wird für Nachrichtenfilme nicht relevant sein.
Wollte ich gerade fragen, ob es da einen Bezug gibt irgendwie, ob sich da auch bei Nachrichtenfilmen was ändert. Also jetzt nicht, dass ihr mit CGI kommt und Dinge darstellt, aber
ja, Nachrichten,
ob man da was rausziehen kann.
Nachrichtenfilme sind ja eher nicht dafür da, jetzt irgendwie experimentelle Sichtweisen oder sowas auszubringen. Also Nachrichtenfilme sollen zeigen, was passiert ist. Ja. So. Aber für Filme, ich gucke ja eben auch sehr gerne Filme natürlich, und für Filme ist es natürlich sehr interessant, einfach zu sehen, wie kann man daran, da gab es ja schon mal die große Zeit des deutschen Films in den 70ern, wo man da anders ranging, und es gibt ja immer noch, also die experimentelle oder unabhängige Filmemacher, die Dinge anders erzählen wollen, anders bebildern wollen, als das sonst im Hollywood der Neuzeit üblich ist oder bei Netflix.
Ja, und selbst in Hollywood setzen sich ja manche durch, die dafür irgendwie, die sich da einen Namen gemacht haben. Ne? Also mir fällt als erstes Tarantino ein, aber ich bin auch totaler Noob. Also gibt es bestimmt noch ganz viele andere, die mit auf einmal mit irgendwie Breitbildformaten wiederkommen, die eigentlich so spätestens mit dem letzten Italo-Western irgendwann ausgestorben ja. sind und auch dem Schriftbildern wiederkommen und auch bestimmte Filme wieder zitieren und anders arbeiten.
Oder mit Celluloid einfach wieder arbeiten, kann man ja auch mal. Also das ist ja auch eine andere Filmqualität dann, als man die sonst hat. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, und deswegen fand ich das Angebot so interessant, weil ich denke, ja, da kann man ja mal drüber nachdenken. Das ist eben was, mit dem ich mich sonst im Alltag gar nicht beschäftige, was aber vielleicht einfach mal spannend ist.
Und das hat ja auch wiederum Bezug zu deinem Studium, oder? Also so die angewandten Kulturwissenschaften schauen ja auch sehr stark Richtung Film und alles, was damit zusammenhängt.
Also, die schauten ja sehr stark in Richtung alles ungefähr. Mhm. Das war ein ganz, ganz spannendes Studium, weil es da wirklich, da gab es ja sogar Kurse im Stelzenlaufen, wurden da angeboten. Mhm. Und ich habe auch gelernt, wie man Marmorpapier bastelt. Also das war wirklich, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, das war wirklich toll, weil das wirklich in alle Bereiche ging, angewandte Kulturwissenschaften. Und auch da gab es eben Filmseminare. Ich war sofort gecatcht im ersten Semester natürlich von dem Western-Seminar, was natürlich alle belegen wollten, weil es war irgendwie, weiß ich, donnerstags abends und man schaute eigentlich Western. Das war für mich ganz interessant, weil ich mich mit dem Genre eigentlich nie so beschäftigt hatte. Das war mir immer zu butsch und zu irgendwie, also ich habe mich mit Western nie so beschäftigt. War aber dann eben doch interessant, weil es dann doch vielschichtiger ist, als ich dachte. Also solche Sachen haben die da eben auch gemacht, ja.
Ja, spannend. Mhm. Stelzenlaufen.
Ja, Stelzenlaufen.
Okay. Kannst du Stelzenlaufen?
Nein, ich habe den Kurs nicht belegt.
Schade eigentlich, oder? Weil das ist schon so ein Life-Skill, das man gerne beim Kindergeburtstag wahrscheinlich rausholt. Oder
ich
so,
weiß
oder?
Gar nicht, warum ich das nicht... Ich hätte es ja machen können. Ich hätte wahrscheinlich einen Schein machen können.
Ja.
Aber ich habe Marmorpapier gebastelt stattdessen.
Was ist denn Marmorpapier?
Ja, also das ist... da gibt es so eine, ich weiß nicht, da gibt es so eine dickflüssige Schicht, wo du dann so Farbe aufträgst und dann legst du das Papier
Ach, dass
da drauf.
Das so marmoriert wird.
Genau.
Ah, ich habe gleich an den Stein gedacht und dachte mir, Mensch, wie kommt denn Stein in Papier?
Nein.
Ah, okay.
Also, man merkt, dass
marmoriert wird.
Das wurde zu deiner Zeit wahrscheinlich nicht mehr da angeboten an der Uni Lüneburg. Nein, nein, das ist wirklich so, das hängst du dann auf und dann, das war so ein Wochenendkurs. Aber es ist eben, ich habe es seitdem nie wieder gemacht, aber ich finde das eben immer auch wie hier online toll, solche Angebote, wo du denkst, ach Mensch, das interessiert mich mal. Dafür ist es ja auch da, dass du dich mal für Dinge interessierst, auf die du vielleicht gar nicht gekommen wärst. Und wenn man da jetzt durchscrollt, fallen einem solche Sachen auf. Denkt man, ach ja, warum denn nicht?
Ist, glaube ich, auch immer noch recht vielfältig. Also ich will gar nicht so viel Werbung für das Studium in Lüneburg machen, aber ich hatte eigentlich eine ganz gute Zeit.
Ich auch.
Und es gab viele bei uns, was bei dir das Western-Seminar war, war bei uns die Vorlesung zum Mobbing. Weil alle dachten, da können wir doch bestimmt noch was lernen, was uns dann im Beruf irgendwann mal hilft.
Ach, ich dachte, wie du Kollegen wegmobbst oder was?
Das war so der Running Gag vor der Vorlesung immer, aber es ging letztendlich darum, strukturelle eine strukturelle Identifizierung von Mobbing im Allgemeinen zu machen. Und das war auch so ein bisschen wie das Western-Seminar vielleicht bei dir. Es wurde immer in den nächstgrößeren Veranstaltungsraum transportiert, weil immer mehr Leute wollten wissen, was machen wir denn im Mobbing.
Ja, also es gibt, es gibt so Kurse, das ist ja auch ein interessantes Thema zum Beispiel, weil man sich ja da irgendwie noch in den 80ern, 90ern überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht hat, über Mobbing, auch am Arbeitsplatz.
Ja.
Das, wie ich hier und da immer mal gehört habe von Bekannten, also wirklich verheerende Folgen haben kann.
Und gerade die Medienbranche hat da ja auch durchaus so einen Ruf, oder? Also ich bin ja kein Teil davon, deswegen frage ich ganz naiv, aber mein Gefühl ist, dass so in den 80ern, 90ern in der Medienindustrie im weiteren Sinne auch viel los war einfach, oder?
Ja, das war natürlich eine Zeit, wo, ich bin jetzt wirklich kein Experte in diesen Dingen, aber es war eine Zeit, die wirklich sehr butch-Männer dominiert war. Und wirklich mit, da machte man sich auch gar nicht so einen Kopf drüber. Da war auch gar nicht so, dann haute man eben irgendwelchen Praktikanten oder Praktikantinnen beiderlei Geschlechts einfache Sachen um die Ohren und sagt, es geht totale Scheiße. Geht so nicht.
Und wenn was du das nicht aushältst, bist du falsch.
So was das bisschen, so anrichten kann, weiß man ja eigentlich auch selber, weil man sowas natürlich nicht nur ungern hört, sondern weil es einen vernichten kann.
Ja. Ja, ja, klar.
Und gerade bei jungen Leuten, die anfangen, da bei irgendeinem Sender zu arbeiten, ich spreche jetzt übrigens nicht vom NDR, ich habe das aber natürlich mehrfach irgendwie auch gehört. Und das ist vernichtend für Menschen in jederlei Beruf. Also das gibt es in allen Berufen. Und das führt manchmal sogar dazu, dass Menschen einfach nicht mehr arbeitsfähig sind in dem Beruf.
Ja, genau. Auch das kommt dann, also es ist ja dann, wie du schon sagtest, ne, vor der Vorlesung haben alle noch gewitzelt, nach der Vorlesung sind alle mit hängenden Mundwinkeln rausgegangen, haben überlegt, okay, da müssen wir jetzt irgendwie auch agieren. Insofern war es wirklich auch interessant, dass es im Vorlesungsplan so
ist offen thematisiert war. Ist auch völlig richtig, weil ich finde wirklich immer, das fand ich immer, man muss immer nett sein zueinander im Alltag. Egal was ist, auch wenn man sich sachlich irgendwie nicht einig ist. Also einfach freundlich sein, das macht uns allen das Leben den ganzen Tag leichter und es ist, man kann über die Sache streiten und über die Ausrichtung streiten und über das Thema und alles, aber da muss man sich nicht den Kopf abreißen dafür. Man muss das Licht anderer nicht ausblasen, um das eigene leuchten lassen zu können. Ja, lass sie doch alle. Also weißt du, einfach nett sein miteinander.
Ja. Ist auch was, wir haben im Team, wir überlegen ja immer ziemlich genau, wen hätten wir gerne im Podcast. Und das war sowas, was dir, glaube ich, auch zugeschrieben wird. Also von vielen im Team und auch darüber hinaus ist so mein Eindruck.
Ja, das freut mich ja, dass ich nicht als der Erfinder der sozialen Kälte gelte zumindest.
Mit dem Lächeln ein heute.
Nein, wir freuen uns immer. Das muss ich aber wirklich von allen meinen Kollegen und Kolleginnen sagen. Das ist wirklich, wir haben dann ja auch viele ganz junge Leute, die einsteigen bei uns, ob nun auf der journalistischen Ebene oder auf der Sachbearbeiter oder was weiß ich, Assistenzebene. Ich freue mich immer, wir sind total freundlich zu denen, weil wir uns freuen, dass sie bei uns arbeiten und die kommen mit einem Strahlen da rein und das ist doch toll. Das freut man sich doch.
Auch Lebenstraum
ist teilweise. Ja, wenn junge Leute sagen, oh, ich bin so stolz darauf, beim NDR arbeiten zu dürfen und das, da werden wir doch den Teufel tun und das zunichte machen mit einem Satz. Nein, wir freuen uns da immer und das machen aber alle so. Also das kann ich wirklich von gar nicht keinem anders sagen.
Wir haben noch eine Frage aus dem Umfeld gekriegt. Wir hören uns immer um, so Mensch, was würdest du denn gerne mal Ulf Ansorge fragen?
Oh Gott, ja. Fall?
Ich glaube, es ist aber ich bin gespannt auf die Antwort, aber ich glaube, du musst nicht nervös sein. Und zwar ist die Frage, und sie passt auch so ein bisschen zum Veröffentlichungsdatum der Folge. Wir kommen ja immer am zweiten Dienstag im Monat raus und am 21.06. ist Fête de la Musique. Kommt ja ursprünglich aus Frankreich so als Thema und wird ja mittlerweile auch in verschiedenen deutschen Großstädten und auch Kleinstädten, glaube ich, zelebriert. Stell dir mal vor, eine Welt, in der du an diesem Tag, also am 21.06. Band oder Musikerin, egal ob noch lebt, ob vielleicht schon verstorben, ob erreichbar oder nicht erreichbar, egal wie teuer, du kannst sie irgendwie aufs Heiligen Geistfeld schaffen. Und
wen?
Deine Fête de la Musique, genau. Wen holst du als Musikerin oder Musiker aufs Heiligen Geistfeld am 21.06. zur Hamburger Fête de la Musique?
Hui! Multiple Choice oder eins?
Du darfst. Also, wir haben ja jetzt sowohl über Klassik als auch ein klein bisschen über Pop gesprochen. Vielleicht teilen wir das so auf, oder? Mhm. Aber es ist deine Rubrik. Mach draus, was du möchtest.
Also, ach du lieber Himmel, ja, also.
Man merkt, wir haben dich nicht vorgewarnt, dass die Frage kommt.
Da gibt's natürlich vieles. Also ich muss da wieder Eigenwerbung machen. Ich liebe das NDR Elbphilharmonieorchester. Das würde ich mir auf jeden Fall mit ganz großem Orchester auf dem Heiligen Geistfeld wünschen, weil es so viele Menschen immer wieder begeistert, wenn ein Riesenorchester mit Pauken und Trompeten wirklich losdonnert, dann gehen die Leute wirklich in die Knie, die auch sonst nichts mit Klassik am Hut haben.
Das hat wirklich eine Imposanz.
Ja, auch, ne? Das ist total irre. Und Popmusik, da muss ich sagen, also, das ist wirklich schwierig. Mhm. Also es gibt eine Band, die es gar nicht mehr gibt. Das geht aber auch.
Das
ne?
geht auch. Teil des Plans.
Mein erstes Popkonzert war die New Wave Band Ian Dury and the Blockheads. War ich total begeistert von. Musik liebe ich immer noch. Ian Dury lebt längst nicht mehr. Ich glaube, der ist schon 20 Jahre tot. Das war so eine Post-Punk New Wave Band und die habe ich gesehen, glaube ich, 78 oder 79. Da war ich wirklich noch ein Kind im Stadtpark. Eines der ersten Open Airs im Stadtpark.
Ja.
Und die Musik.
Bühne, ne?
Ja, super Bühne. Und ich war natürlich geflasht. Mein erstes Pop- oder Rockkonzert und die Musik von Injury and the Blockheads höre ich immer noch total gerne. Hit Me With Your Rhythm Stick ist einer der Riesenhits gewesen. Sex and Drugs and Rock'n'Roll, also da gibt's ganz, ganz viele. Das, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, alles andere, Take That gibt es ja noch, die kannst du hier und da mal sehen. Ich bin in Berlin jetzt auch demnächst bei den Pet Shop Boys, die ich auch sehr liebe. Ja. Die muss ich mir nicht wünschen aufs Heiligen Geistfeld.
Ja, aber die kommen.
Ja.
Sehr gut. Pack mal auch einen Link in die Shownotes zu. Das interessiert bestimmt den einen oder
sehr
den anderen.
Sehr gerne, ja.
Dass man da mal durchhören kann. Ulf Ansorger, vielen Dank fürs Gespräch. Wir sind schon am Ende.
Schade eigentlich.
Ich kann noch weitermachen, aber in Anbetracht der Temperaturen, glaube ich. Aber ich glaube, wir haben auch einen schönen Bogen geschlagen. Also so von deinen persönlichen Bezügen, was du so gelernt hast über die Lernangebote der WHU, hat wirklich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, dass ihr mich eingeladen habt, weil ich habe natürlich durch euch jetzt auch ein neues Angebot kennengelernt und freue mich sehr, dass es da so viele spannende Sachen gibt. Vielen Dank dafür.
Danke für deinen Besuch. Wer das Gespräch mit Ulf gerne gehört hat, den interessieren vielleicht auch andere Folgen. Ich habe gerade mal geschaut, in unserem Frühwerk zum Beispiel hatten wir Jared Dibaba zu Gast, etwas kürzer. Hier ist auch ein Gespräch mit Michelle Abdullahi. Auch ein Gespräch jetzt erst kürzlich erschienen mit Selina Storm, Landesvorsitzende der Grünen, Stichwort Baustellen. Da gibt es auch ein, zwei Bezüge, die vielleicht zwischen den Gesprächen herzustellen sind. Möge da gerne mal reinhören. Und auch da setzen wir ein paar Links in den Shownotes für alle Interessierten. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über Feedback, Kommentare, Hinweise, wen wir sonst noch einladen mögen. Und vielleicht auch Hinweise dazu, wenn ihr gerne mal auf dem Heiligen Geistfeld sehen möchtet. Vielen Dank fürs Gespräch, Ulf. Hat großen Spaß gemacht.
Sehr gerne. Kann ich nur zurückgeben, Christian. Vielen herzlichen Dank.
Hamburg, was willst du wissen? Ist ein Podcast der Hamburg Open Online University an der HAW Hamburg. Feedback, Anregungen und Kommentare zum Podcast erreichen uns per E-Mail unter waswillstduwissen@haw-hamburg.de. Moderation: Nicola Wessinghage und Christian Friedrich. Musik: Jakob Kopczynski. Produktion: Christian Friedrich. Die Angebote der Hamburg Open Online University stehen allen frei zur Verfügung. Um unsere Lernangebote zu nutzen, musst du keine Voraussetzungen erfüllen. Schau einfach online vorbei. Unsere Internetadresse ist www.hoou.de.